Ghana ist Cocoa. Cocoa ist Ghana. Diesen Spruch hört man in Ghana oft. Die Menschen sind stolz auf ihren Kakao. 15% des weltweiten Kakaos kommen aus Ghana. Kakao ist eines der wichtigsten Exportgüter des Landes. Kein Wunder also, dass die Kakaofrucht sogar auf den Banknoten des Landes abgebildet ist. Wenn man in Ghana nach Kakao fragt, hört man oft auch die Geschichte von Tete Kwashi.
1870 machte sich Tete Kwashi auf den Weg nach Fernando Po, im heutigen Äquatorialguinea. Etwa 6 Jahre später kam er mit ein paar Kakaobohnen zurück nach Ghana und schrieb Geschichte.
Heißt es auf der Nachrichtenseite ghana.web unter der Rubrik Ghana Famous People. Der ghanaische Schmied und Bauer Tete Kwashi, so wird die Geschichte erzählt, führte den Kakaoanbau im Land ein und machte die damalige Goldküste zum größten Kakaoexporteur der Welt. Heute hat die benachbarte Elfenbeinküste Ghana als größten Kakaoexporteur überholt. Insgesamt kommen 60% des weltweiten Kakaos aus Westafrika. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, besonders in Ghana und der Elfenbeinküste. In der Elfenbeinküste trägt Kakao sogar 15% zur Wirtschaftsleistung bei. Zum Vergleich, die Automobilindustrie in Deutschland macht nur 4,5% der Wirtschaftsleistung aus. Kakao ist also ein großer natürlicher Reichtum, aber die allermeisten Kakaobauern und Bäuerinnen können vom Kakaoanbau allein nicht leben.
Laut unabhängigen Umfragen in Ghana erhalten etwa 90% der befragten KakaobäuerInnen kein existenzsicherndes Einkommen. Im Durchschnitt verdienen sie nicht einmal die Hälfte davon. Haushalte, die von Frauen geführt werden, verdienen nur 31% des Existenzminimums.
Heißt es in einem am 5. April 2025 veröffentlichten Bericht von Oxfam. Ein existenzsicherndes Einkommen, das sind in Ghana 3.349 US-Dollar pro Jahr für eine durchschnittliche Kakaobauernfamilie mit 2 Erwachsenen und 4 Kindern. Die Berechnung dazu stammt von 2018. Dieser Betrag ist nötig, um Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen, Schulbildung, Gesundheitsversorgung, Investitionen in die Felder und kleinere Rücklagen für Notfälle zu bezahlen. Dass 90% der befragten Haushalte weniger als 3.349 US-Dollar pro Jahr verdienen, heißt in der Konsequenz, sie leben in existenzieller Armut. Und das trotz harter körperlicher Arbeit. Die Früchte müssen von Hand geerntet und aufgeschlagen werden. Auch das Fermentieren ist Handarbeit und findet innerhalb der Familie statt. Ein weiteres Problem ist, dass Kakaobäume sehr anfällig für Schädlinge sind. Ein Problem, das sich durch die Klimaerwärmung und die zunehmend unregelmäßigen Niederschläge in der Region verschärft. Besonders das Cocoa Swollen Fruit Virus macht den Bauern und Bäuerinnen in Ghana zu schaffen. Um eine Ausbreitung zu verhindern, müssen infizierte Bäume sofort gefällt werden. 2021-22 brach die Kakaoproduktion in Ghana, auch aufgrund des Virus, um 34% ein. Aufgrund dieser Probleme ist es nicht überraschend, dass die junge Generation in Ghana wenig Interesse am Kakaoanbau zeigt.
Die jungen Leute sehen, wie ihre Eltern leiden. Deshalb wollen die meisten von ihnen diese Herausforderung nicht annehmen, weil sie gesehen haben, dass man so viel Zeit und Kraft investiert und am Ende nur wenig dafür bekommt.
Erklärt Dr. Idem Kongor vom CSRI Food Research Institute in Accra, der Hauptstadt Ghanas, der dort zum Thema Kakao forscht. Der deutsche Entwicklungsökonom Professor Helmut Asche sieht die Zukunft des Kakaoanbaus in Westafrika insgesamt gefährdet.
Wenn man nur die demografische Entwicklung betrachtet, ist der Kakaoanbau in Ghana in 10 bis 15 Jahren erledigt.
Was muss sich also ändern? Sicher mangelt es nicht an fair und nachhaltig zertifiziertem Kakao. 2019 waren 23% der globalen Kakaoproduktion Rainforest Alliance Fairtrade oder biozertifiziert. Zertifizierungsprogramme wie Fairtrade und Rainforest Alliance zahlen Prämien an die Bauern. Diese Prämien werden auch genutzt, um Projekte in den Anbaugebieten zu finanzieren. Nur die Hälfte der Fairtrade-Prämien von 200 US-Dollar pro Tonne wird direkt an die Bauern ausgezahlt. Individuell können diese Prämien ein wichtiges Zusatzeinkommen sein. Doch um ein existenzsicherndes Einkommen zu erreichen, müssten sich die Einkommen der Bauern verdoppeln oder gar verdreifachen. Prämienzahlungen reichen dafür nicht aus. Laut einer Studie zur existenzsichernden Einkommen in der Elfenbeinküste von 2018 erhalten 65% der ProduzentInnen weniger als 2% ihres Gesamteinkommens durch Prämien. Wer wirklich von den Zertifizierungsprogrammen profitiert, sind große Supermärkte und Discounter, die Schokolade unter eigenen Marken verkaufen. In Deutschland machen diese Handelsmarken insgesamt 30% des Marktes aus. Unter den 5 meistverkauften Schokoladen sind neben den bekannten Herstellermarken Milka, Rittersport und Lindt auch 2 Eigenmarken von Aldi und Lidl, Joker und Fair Carré. Die meisten dieser Eigenmarken tragen Siegel wie Fairtrade oder Rainforest Alliance. Laut einer Studie der GIZ aus dem Jahr 2022 liegt der Anteil von Fairtrade bei 44% und der von Rainforest Alliance bei 53%. Die Studie spricht von Zertifizierungen als Betriebslizenzen, als Licenses to Operate.
Sowohl die Rainforest-Zertifizierung als auch die Fairtrade-Zertifizierung erscheinen hauptsächlich als Licenses to Operate, mit der Marken und Einzelhändler die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards demonstrieren.
Die Wertschöpfungsketten von zertifizierter und nicht zertifizierter Schokolade unterscheiden sich wenig, was die Verteilung der Gewinne angeht. Nur die Kombination der Zertifizierungen Fairtrade und Bio zeigt eine tatsächliche Höherwertigkeit des Produkts. Der Marktanteil von Bio-Schokolade liegt jedoch nur bei 3%. Das zeigt, Zertifizierungsprogramme bleiben wirkungslos, wenn sich die Strukturen der Wertschöpfung nicht ändern. Die stark gestiegenen Kakaopreise sind Symptom dieser grundlegenden Problematik. Gerade jetzt zu Ostern fällt vielen VerbraucherInnen auf, dass Schokolade teurer geworden ist. Laut Statistischem Bundesamt sind die Importpreise für Kakaobohnen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat um 73,4% gestiegen.
Der beliebte Goldhase von Lindt kostet erstmals mehr als 4 Euro. Tafeln sind im Schnitt fast ein Drittel teurer als im Vorjahr,
berichtete die Tagesschau am 11. April. Eigentlich sollten die Produzentinnen davon profitieren, aber die Realität sieht anders aus. Das Problem liegt darin, dass Kakao seit 1925 als standardisierter Rohstoff an internationalen Börsen gehandelt wird. Dabei werden keine physischen Kakaobohnen, sondern Terminkontrakte gehandelt. Verträge über zukünftige Lieferungen zu einem festgelegten Preis. Unternehmen können sich mit diesen Terminkontrakten gegen Preisschwankungen absichern. Die ProduzentInnen hingegen haben keinen Einfluss auf die Preisgestaltung. Der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage, nicht nach ihren Grundbedürfnissen. Der faire Handel will diese globale, unfairen Handelsstrukturen verändern und dafür insbesondere Kleinbauern und Bäuerinnen im globalen Süden stärken. Doch hat der faire Handel ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn die Fairtrade-Zertifizierung zu einem weiteren Nachhaltigkeitssiegel unter vielen wird, das vor allem großen Herstellern und Supermärkten nützt, die selbst von den global unfairen Handelsstrukturen profitieren.
Durch die Kooperation mit Akteuren aus dem konventionellen Markt und die Expansion in den Mainstream-Markt vergrößert sich die Gefahr, in den Augen der Konsumenten an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Denn eine Unterscheidung zwischen den moralischen Grundwerten der Akteure, bei denen es sich eigentlich um oppositionelle Gegenspieler handelt, wird immer schwieriger,
schreibt die Geografin Jutta Kister in ihrer Dissertation von Wachstum und Werten. Ein Blick in einen Weltladen zeigt diese Entwicklung. Viele Produkte tragen das Fairtrade-Siegel nicht mehr. Initiativen, die nicht dem Wachstumsparadigma folgen, verwenden zunehmend eigene Siegel oder die Zertifizierung der World Fair Trade Organization, WFTO. Fairer Handel kann wirken, aber nur, wenn er über die reine Fairtrade-Zertifizierung hinausgeht. Das zeigt das Schweizer Unternehmen Gebana. Gebana arbeitet in Togo mit rund 2000 KakaoproduzentInnen zusammen, die in 4 Kooperativen organisiert sind. Neben der Fairtrade-Prämie fließen 10% des Umsatzes aus dem Direktvertrieb zurück an die ProduzentInnen, die Gebana-Prämie. Dadurch werden die Gewinne entlang der Wertschöpfungskette umverteilt. Gebana bietet auch Abnahmegarantien und Mindestpreise, um einen Teil des Risikos der ProduzentInnen zu übernehmen. Ziel ist es, die Selbstorganisation der KleinbäuerInnen zu stärken und die Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft zu verbessern.
In Wirklichkeit geht es eben darum, dass jemand von einem auf zwei, auf 3, auf 5 Hektar kommt und nicht über Jahr und Tag mit einem Viertelhektar, halben Hektar, Viertelhektar hinarbeitet.
So Florian Kral, Geschäftsführer von Gebana Togo. Die Frage nach fairer Schokolade ist also nicht einfach zu beantworten. Gebana verzichtet seit 2018 darauf, ihre Produkte als fair zu bewerben. Denn fairer Handel ist ein Prozess. Es gibt kein faires Produkt. Das ist keine Abkehr von der Idee des fairen Handels, im Gegenteil. Es hilft uns, die Frage, welche Schokolade kann ich noch guten Gewissens kaufen, realistischer und pragmatischer zu beantworten. Es gibt eben nicht die eine faire Schokolade, aber viele Initiativen, die sich für konkrete Verbesserungen auf Seite der ProduzentInnen einsetzen. Und viele Unternehmen, die mit fairen Produkten werben, während sie selbst von global unfairen Handelsstrukturen profitieren.